ARD.
In Deutschland wird so viel Kokain gehandelt wie nie zuvor. Warum gefährdet das uns alle?
Französische Nationalspieler wehren sich gegen Rechtsextreme. Wie politisch sollte Sport sein?
Und kein Witz, in Berlin findet ein Schultoilettengipfel statt. Wie groß ist das Problem mit verdreckten Toiletten?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen an diesem Dienstag, 18. Juni. Heute mit Moritz Zacho und Marlies Schaum.
Moin.
Wir haben die wichtigen Themen des Tages für euch. Ich grüße aus Hannover, Marlies aus Köln.
Und falls ihr bis jetzt gedacht habt, also Kokain, das nehmen doch nur so reiche Yuppies, das ist mir doch egal, dann geht's euch ein bisschen wie mir, aber ich denke da gerade um. Also mir war nicht klar, dass der Kokainschmuggel nach Deutschland inzwischen so groß ist, dass der hier bei uns wirklich eine Gefahr für uns alle ist. Mit Kokain lässt sich tatsächlich wohl in Deutschland inzwischen so viel Geld machen, dass die gesamte organisierte Kriminalität drumherum immens gewachsen ist. Und das ist ein Problem.
Fahnder haben vergangene Woche allein im Hafen von Hamburg 25 Tonnen Kokain sichergestellt. So viel haben deutsche Ermittler noch nie auf einmal gefunden. Kokain ist also längst nicht mehr nur die Partydroge der Reichen. Die Verfügbarkeit auf dem Schwarzmarkt ist deutlich einfacher als früher und die Preise sind auch gesunken. Dadurch ist die organisierte Kriminalität aber auch stark gestiegen. Und Ermittler von verschiedenen deutschen Fahndungsgruppen haben gestern nochmal betont, die innere Sicherheit in Deutschland wird dadurch eben immer stärker bedroht.
Aber was heißt das, wenn man das so hört? Also innere Sicherheit bedroht. Ich glaube, die meisten von uns haben persönlich nichts mit so einem Drogenkartell zu tun. Allerdings ist das so, dass dieser Schmuggel von Südamerika nach Europa ja geplant werden muss, organisiert werden muss. Und da kommt es dann häufig zu sogenannten Vorbereitungsstraftaten. Das können so einfache Gewaltverbrechen sein, aber auch Morde, die dann von Handlangern der Drogenkartelle durchgeführt werden.
Am Ende zählt immer der Stärkere überlebt und je brutaler, je gewalttätiger eine Gruppierung ist, umso mehr kann diese sich auch durchsetzen. In unserer Gruppe ist es auch schon zu Gewaltauseinandersetzungen gekommen, seien es mit Handfeuerwaffen, die dann zu Schießereien geführt haben oder Entführungen.
Das ist Max, der war mal Computerexperte einer Drogendealerbande. Sowas gibt's in Hamburg. Nachdem er dann im Knast war, der Max hatte ausgepackt und mit den Kollegen vom NDR gesprochen.
Ja, zum Beispiel gibt es das Problem der sogenannten Innentäter. Das sind Mitarbeitende der Häfen, die von den Drogenorganisationen angesprochen werden. Die Täter suchen sich da gezielt Personen raus, die möglicherweise zum Beispiel finanzielle Probleme haben. Die werden dann geschmiert, damit sie helfen, das Koks in den Containern an den Augen der Polizei vorbei aus dem Hafen zu schmuggeln. Das sagt Volker von Maurich vom Zoll in Bremen.
Ich kann eigentlich nur davor warnen, wenn man ein Hafenarbeiter ist, dann auch den Verlockungen zu erliegen und Gelder anzunehmen und dann vielleicht auch nur für einfachste Handgriffe dann eben diesen Tätergruppen dann auch Unterstützung zu gewähren. Denn man macht sich damit strafbar. Und das bedeutet auch, dass man fortan von diesen Tätergruppen auch erpressbar ist.
Und selbst wenn wir jetzt alle nichts mit den Tätergruppen zu tun haben und von den Taten auch nichts mitbekommen, die uns also gar nicht persönlich treffen, zur Aufklärung solcher Taten werden natürlich Ermittler, werden Polizisten eingesetzt, also wichtige Kräfte auch gebunden. Und das geht uns alle an. Und auch immer wieder passiert es, dass Drogenkartelle Staatsanwälte bedrohen oder Richter. Also dass sie wirklich ganz gezielt unsere echte innere Sicherheit angreifen, die Unabhängigkeit der Justiz.
Und dann gibt es auch noch das weitere Problem beim Drogenhandel, das ist dann die Geldwäsche. Das illegal erwirtschaftete Geld muss ja irgendwie in den legalen Wirtschaftskreis kommen. Dazu wird dann eben Geldwäsche betrieben. Und Geld, das nicht versteuert wird, das wird am Ende uns allen geklaut. Fußball-Superstar Mbappé, der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, hatte angekündigt, man müsse was gegen Rechtsextreme tun. Viele waren dann neugierig, was meint der, macht er irgendwas auf dem Rasen beim Spiel gestern gegen Österreich? Ja und?
Ja, der hat sich die Nase gebrochen, ne? Also bei dem Spiel, das war in den letzten Minuten, hat nichts mit Politik zu tun, gute Besserung von unserer Seite, ist natürlich blöd, aber auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, da haben er und sein Teamkollege Marcus Thuram aber über die anstehenden Wahlen in Frankreich gesprochen. Denn bei der Europawahl, ne, die wir vor kurzem überall war, da hatte ja die Partei von Marine Le Pen mehr als 30% der Stimmen geholt. Der sogenannte Rassemblement National, der gilt als rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Und weil die so gute Ergebnisse erzielt hatten, hatte Frankreichs Präsident Macron gesagt, nee, wir brauchen Neuwahlen Ende Juni, Anfang Juli.
Na, Mbappé hat sich dazu dann schwammig ausgedrückt, meinte nur, dass die Menschen bei den anstehenden Neuwahlen gegen Extremisten stimmen sollten. Und Thuram hat dagegen ganz klar gesagt, wen die Franzosen nicht wählen sollten.
Wir müssen allen sagen, dass sie wählen gehen sollen. Und vor allem müssen wir als Bürger, ob Sie oder ich, jeden Tag dafür kämpfen, dass sich das nicht weiter ausbreitet und das Rassemblement National nicht an die Macht kommt.
Das kann man jetzt alles total uninteressant finden. Geht ja um Frankreich und so. Aber man kann auch diskutieren, wie politisch sollten Sportler öffentlich eigentlich sein?
Also meiner Meinung nach schadet es nicht, wenn sich Sportlerinnen und Sportler auch mal außerhalb ihres Bereiches äußern. Sie sind ja schließlich auch Vorbild. Was sagst du, Marlies?
Naja, Vorbild ist das eine, aber für mich macht das schon einen Unterschied, ob sich Sportler für Werte wie Fairness einsetzen oder Respekt und Toleranz und vor allem auch gegen Gewalt. Oder ob die da so eine ganz konkrete Wahlempfehlung abgeben oder eine Wahlvermeidung, wie jetzt im Fall von Thüram. Aber so eine Debatte in der Art kennen wir aus Deutschland ja auch noch. Ihr erinnert euch bestimmt an die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar vor 2 Jahren. Da ging es wirklich viel um die Frage, was ist denn jetzt ein politisches Statement und was nicht? Zum Beispiel bei der Regenbogenbinde, ne, die für Vielfalt stehen sollte. Ihr erinnert euch die One-Love-Binde. Unser Nationaltorwart, Manuel Neuer, der hat die dann doch nicht getragen, weil die FIFA das eben nicht wollte.
Ja, das Zeichen für Vielfalt im Gastgeberland Katar, in dem Menschenrechte ja, wie wir alle wissen, nicht für alle gleichermaßen gelten. Es hat die deutsche Mannschaft damals richtig unter Druck gesetzt, sich entscheiden zu müssen, Statement ja oder nein. Und das Resultat für manche Experten war dann eben auch das Aus in der Vorrunde. Rudi Völler, der Direktor der deutschen Nationalmannschaft der Männer, der blickt so auf die Diskussion rund um die Regenbogenbinde.
Es wäre besser gewesen, spätestens einen Tag vor dem Spiel, dass das kein Thema mehr gewesen wäre. Aber ich weiß, danach sind wir immer alle schlauer, würden wir alle oder der DFB ein paar Dinge ein bisschen anders regeln heute. Auch unsere Innenministerin hätte das ein oder andere dann doch lassen sollen. Aber es ist halt mal passiert. Da gibt es ja keine Schuldzuweisung.
Interessant aber auch, dass mal so und mal so entschieden wird. Zum Beispiel die UEFA, der Europäische Fußballverband. Bei der EM 2021 hat der Verband erlaubt, dass sich Spieler vor Anpfiff niederknien, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Und Fans durften auch mit Regenbogenflaggen ins Stadion. Das war für die UEFA dann kein politisches Statement.
Ja, es war verboten, dass die Münchner Allianz Arena bei derselben EM ja, dann in Regenbogenfarben leuchtet.
Ja, das soll wirklich nur einer durchblicken, oder? Für mich wird eins deutlich, eine klare Linie bei diesen großen Sportveranstaltungen gibt es irgendwie nicht. Und Politologen, Sportsoziologen und auch Vertreter aus dem Sport sind sich übrigens ziemlich einig. Sport ohne Politik, das geht eigentlich nicht.
Wir haben das nochmal nachgeschlagen, also warum das überhaupt so ist, ne? Und haben gemerkt, das kommt durch die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Also in der Form, wie wir sie heute kennen. 1896 war das in Athen. Und damals sollte es eben neben dem sportlichen Wettkampf auch Platz geben für internationale Verständigung, hat man gesagt. Also Länder, die miteinander irgendwelche Konflikte hatten, die sollten gezielt durch den Sport, durch Olympia zusammengebracht werden.
Die Idee ist ja eigentlich goldrichtig, ja, wenn man das so hört. Für mich bleibt jetzt bei dem Thema unterm Strich, Sportverbände verbieten es, politische Statements zu setzen, aber ganz verhindern können sie es natürlich nicht, weil die Sportlerinnen und Sportler sich eben auch von sich aus kritisch äußern können, wenn sie das eben wollen. Und gleichzeitig kann ich es aber auch verstehen, wenn sich ein Sportler dagegen entscheidet, sich zu äußern und sich eben nur auf Sportliche konzentrieren will, weil zum Beispiel eine Weltmeisterschaft oder auch die Olympischen Spiele einfach ein Karrierehighlight sind.
Unsere Kurznachrichten.
Der Staatsschutz ermittelt jetzt im Fall der Mädchen aus Ghana, die in Mecklenburg-Vorpommern angegriffen worden sind. Die beiden sind 8 und 10 Jahre alt und vor ein paar Tagen sind sie in der Stadt Grevesmühlen von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden, attackiert worden, mutmaßlich aus rassistischen Gründen. Die Polizei hat inzwischen Videoaufnahmen dazu ausgewertet und eine erste Meldung auch zurückgenommen, dass einem der Mädchen ins Gesicht getreten wurde, stimmt so wohl nicht.
Deutschland gibt immer noch zu wenig Geld für Bildung aus. Das schreiben Forscher und Forscherinnen im neuen nationalen Bildungsbericht. 2022 sind deshalb laut dem Bericht mindestens 7% der Jugendlichen ohne Abschluss von der Schule gegangen. Außerdem sei Bildung in Deutschland weiter ungerecht. Nur wenige Kinder aus ärmeren Familien landen auf dem Gymnasium oder studieren.
Gut eine Woche nach der Europawahl ist noch unklar, wer jetzt welche Spitzenjobs in der EU übernehmen soll. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die haben sich gestern Abend dazu getroffen, wollen sich aber erst nächste Woche entscheiden. Das ARD-Studio in Brüssel in Belgien hält es für wahrscheinlich, dass Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin bleiben soll. Das neu gewählte Europäische Parlament müsste dann aber noch für sie stimmen.
Und in Israel haben gestern Abend zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu demonstriert. Sie wollen Neuwahlen und werfen Netanyahu und seiner Regierung vor, nicht genug dafür zu tun, dass die israelischen Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Bei den Protesten ist es auch zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen. Mindestens 3 Menschen wurden verletzt und 8 festgenommen. Das schreibt eine israelische Zeitung.
Ich weiß, dass wir in Deutschland wirklich ja fast zu allen Themen Vereine haben. Aber dass es eine deutsche Toilettenorganisation gibt, das hat mich doch umgehauen. Oder Moritz? Also ich finde, ja, Toilettenprobleme absurd. Klingt so nach Entwicklungsland, ne? Aber gerade deutsche Schultoiletten sind wohl eine immense Herausforderung. Unter anderem, weil Schulgebäude teilweise irre veraltet sind. Also da sind sanitäre Einrichtungen wirklich keine Wohlfühlorte. Und oft fehlt auch Geld und es fehlt Personal für regelmäßige Reinigung.
So, der Verein German Toilet Organization, also die deutsche Toilettenorganisation, hat letztes Jahr fast 1000 Schülerinnen und Schüler an 17 weiterführenden Schulen in Berlin befragt. Die Durchschnittsnote fürs Schulklo eine 4-. Fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler vermeidet hier das kleine Geschäft und fast 90% vermeiden das Große. Und das betrifft eben nicht nur Berlin. Von der Johann-Wedel-Realschule in Köln hören wir das hier.
Auf den Toiletten ist halt Urin und es wird nicht gespült. Und da ist auch überall Toilettenpapier und die Spiegel sind nass.
Seife auf dem Boden. Es wurden auch mal Wasserhähne kaputt gemacht. Da mussten in einer Woche 2 bis 3, glaube ich, gewechselt werden.
Zu mir sind halt so Jungs gekommen und die meinten, auf der Jungstoilette kann man drüber schauen. Die Jungs spielen denen dann Streiche und dann haben die halt Angst, auf Toilette zu gehen, dass die dann einfach aushalten den ganzen Tag.
Und genau das, dieses Aushalten, also auch weil die Toiletten dreckig sind, das ist ein Problem. Halten Kinder nämlich den ganzen Tag ein, dann können die zum Beispiel Bauchschmerzen bekommen, Verstopfung oder sogar Harnwegsinfektionen. Und wer weniger in der Schule isst und trinkt, um nicht auf Toilette gehen zu müssen, der ist natürlich auch nicht so konzentriert.
Beim ersten Schultoilettengipfel Deutschlands heute in Berlin geht es deswegen vor allem um Lösungen. Vertreter von Kommunen, Elternschaft, Lehrern und auch Schülern treffen sich und beraten darüber, wie Schultoiletten verbessert werden können. An der Hellweg-Realschule in Unna haben die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel die Aufgabe bekommen, die Toiletten umzugestalten. Und das ist richtig cool, wie ich finde. Da gibt es jetzt Musik und Partylicht. Die Wände sind bunt bemalt und auch mit Stickern beklebt. Es gibt sehr praktisch kostenlose Periodenprodukte und in den Urinalen sind kleine Fußbälle und Tore eingelassen.
Damit auch wenn eben keine EM ist.
Ja, damit eben noch zielsicherer getroffen wird. Und all das müssen die Schülerinnen und Schüler selbst dann sauber halten. Und bisher kann man sagen, das klappt ganz gut.
Jetzt geht's aber bei dem selber sauber machen, falls ihr da gerade hingehört habt, ne, in Unna nicht darum, dass die sich irgendwie nur die Reinigungskosten sparen wollen, sondern es geht da vor allem um Verantwortung. Und da sind ehrlich gesagt auch wir Eltern gefragt. Der Psychologe Reinhard Finger aus Köln, der hat mir mal erzählt, dass vielen Kindern eingetrichtert werde, das, was schmutzig ist, das ist eklig.
Und wenn Kinder in ihren frühen Lebensphasen die Erfahrung machen, dass ihre Windel entsorgt wird wie ein Castorbehälter eines Atomkraftwerkes, dann machen Menschen die Erfahrung, es gibt eine Seite an mir, mit der will man nichts zu tun haben. Da fangen sehr früh ganz starke Ablehnungen und Aversionen an, sich im Menschen zu entwickeln.
Das kann dann wirklich dazu führen, dass Menschen sich später davor ekeln, eine Toilette sauber zu machen. Also wenn dann nach dem Spülen noch dezente Streifen übrig bleiben. Auch wenn man ihnen vielleicht beigebracht hat, ne, wie man das sauber macht. Jetzt könnte man sagen, ja, sind Extremfälle, stimmt auch. Aber ich glaube so, wir könnten uns alle noch mal ein paar Mal öfter klar machen, dass es etwas völlig Normales ist, dass man nicht nur auf die Toilette geht, sondern die auch noch sauber hinterlässt.
Ja eben. Und Mali, soll ich dir noch eine Kleinigkeit aus meiner Grundschulzeit erzählen?
Bitte, war es eklig?
Du, pass auf, ich habe eine Wette mit mir selber ausgemacht. Ich schaffe es, 4 Jahre lang nicht zur Toilette zu gehen.
What?
Aber jetzt weiß ich ja, woran es liegt.
Weil deine Eltern dir beigebracht haben, ist eklig?
Ja, offenbar. Also das scheint irgendwie der Grund gewesen zu sein. Naja, mittlerweile schaffe ich es aber dann doch noch zur Toilette zu gehen.
Das will ich hoffen. Oder muss jetzt schnell los? Wir haben doch noch einen Tipp. Ich habe noch einen Tipp für dich, mein Lieber. Du kannst deinen Ekel ja überwinden. Ne? Die Kollegen von Enjoy, die haben im Podcast Flexikon mal darüber gesprochen. Da gibt es ja ordentlich Alltagswissen, ne, zu vielen Themen. Und in der aktuellen Folge geht es darum, wie wir Sachen, vor denen wir uns ekeln, überwinden können. Das verlinken wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch einen sauberen Dienstag. Falls euch da jetzt noch Gedanken kommen zu Toilettenverhalten und dreckigen Schulklos oder zu Koks und unserer Sicherheit oder Sport und Politik, ihr könnt uns gerne schreiben. WhatsApp 0172 259 8665 und 15 Minuten at tagesschau.de. Das ist die Mailadresse. Könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken.
Und alle Folgen von 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek. Wir hören uns am Morgen.
Habt einen tollen Tag. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.